diese Art von Nähe, von Vertrautheit, die muss ich loslassen. Ja, das ist mehr als akzeptieren. Die muss ich loslassen, weil das bedeutet, ich muss mich damit zurechtfinden, dass mir dieses Gefühl fehlt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zur Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und Wir.
Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir unterstützen Angehörige von Menschen mit Demenz. Das tun wir mit verschiedenen Angeboten, zum Beispiel Angehörigentreffen und auch Coachings.
In den vergangenen Folgen hatten wir ja schon einen Gast, den Robert Urban, und haben mit ihm darüber gesprochen, wie sich so Demenz in der Partnerschaft entwickelt. Robert ist heute wieder bei uns und wir möchten über das Abschied nehmen und loslassen sprechen. Schön, dass du da bist, lieber Robert.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich wieder zu Gast sein darf und hoffe, dass ich allen Menschen, die zuhören, Anregungen geben kann über das, was ich empfinde und über das, was ich, wie viele andere Betroffene, sicherlich auch nachgedacht habe.
Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank. Diese Frage nach dem Loslassen, also wir haben da ja auch schon mal, Peggy, du erinnerst dich, eine Folge aufgenommen zum Thema Trauer. Uneindeutige Trauer und auch das Loslassen, also die kleinen und großen Abschiede. Da haben wir irgendwie eher so drüber reflektiert insgesamt. Mhm. Aber vielleicht wäre es ganz spannend, mit dem Robert mal drüber nachzudenken, wie er das in seiner Begleitung als Partner wahrnimmt, diese Aufgabe, oder wo ihm das begegnet oder bewusst wird. Also von daher, Robert, ja, die Frage an dich.
Das mit dem Loslassen ist natürlich etwas, was immer mitschwingt bei allem, was man macht. Bei mir ist es so, die Diagnose bei meiner Frau ist jetzt 4,5 Jahre her. Und Loslassen war zum Zeitpunkt der Diagnose überhaupt kein Thema. Ja? Auch als sich dann die Symptome verstärkt haben, auch da war es noch kein Thema, weil Loslassen immer noch etwas Abstraktes ist, weil ich immer, wie vielleicht viele andere auch, immer versucht habe, das ein bisschen zu verdrängen. Zunächst geht man her und sagt, ja, mein Partner braucht Unterstützung. Das ist so, das nehme ich auf mich. Am Anfang ist das auch nicht wirklich so anstrengend, wie es dann später wird. Und man denkt nicht an das Loslassen. An Aufgeben sowieso nicht. Irgendwann, wenn sich die Frage stellt, ob man den Zustand des Partners, die Krankheit akzeptiert hat, habe ich gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen akzeptieren und loslassen.
Magst du mal den Unterschied erklären, ja, was für dich akzeptieren ist und was für dich loslassen ist?
Also akzeptieren bedeutet, ich kann für mich wahrnehmen und einsehen, meine Frau ist krank. Das Loslassen fordert im Gegensatz zum Akzeptieren eine Alternative. Was passiert, wenn ich loslasse, oder wie lasse ich los? Ja, also akzeptieren ist für mich ein Zustand und loslassen ist für mich etwas, was ich proaktiv machen muss. Das ändert mein Verhalten, das ändert auch die Perspektive. Ich gebe ein Beispiel. Mit zunehmender Zeit war klar, dass sich die Kommunikation mit meiner Frau verändert. Das heißt, nonverbale Kommunikation wurde schwieriger, dann unsere geflügelten Worte haben sich aus dieser Beziehung geschlichen. Meine Frau hat das so nicht mehr wahrgenommen. Situationen, die wir früher spontan geteilt haben, intuitiv geteilt haben, Gefühle, die wir gemeinsam verspürt haben, waren nicht mehr so da. Und da habe ich gemerkt, diese Art von Nähe, von Vertrautheit, die muss ich loslassen. Ja, das ist mehr als akzeptieren. Die muss ich loslassen, weil das bedeutet, ich muss mich damit zurechtfinden, dass mir dieses Gefühl fehlt. Ja, ich habe lange Zeit gedacht, ich hadere damit, diese Krankheit zu akzeptieren. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich habe ein großes Problem damit, loszulassen. Mir vorzustellen, dass ich diesen Menschen wirklich verloren habe. Ja, zu akzeptieren, dass diese Krankheit besteht, gelingt alleine wunderbar. zu zweit, wenn man dann konfrontiert ist mit diesen Situationen, die einem deutlich machen, dass der andere in seiner Krankheit verschwindet, dass er sich in sich zurückzieht, da wird es dann schon viel schwieriger.
Hängt das damit zusammen, Frage an dich, Robert, oder vielleicht auch an dich, Anja, dass es so ein einseitiges Loslassen ist? Also was du jetzt beschreibst, ist, dass du ja loslassen musst, dich auf neue Dinge einstellen musst. Und die Frage ist, ob das deine Frau auch so empfindet oder ob das Loslassen so schwer ist, weil der eine geht und das vielleicht gar nicht so schwer trägt oder nicht merkt, der Mensch mit Demenz, und der Angehörige sich ja umstellen muss oder anpassen muss eigentlich.
Also ich kann dazu eine Beobachtung wiedergeben. Unglücklicherweise spürt meine Frau ihre zunehmende Einschränkung sehr bewusst. Das tut mir oft wahnsinnig weh, weil ich merke, dass sie das sehr traurig macht, dass sie so ein Gefühl der Vergänglichkeit oder des Verwirkens hat. Ja. Und sie dann noch trauriger wird, eh schon, weil sie mir auch immer wieder versichert, dass sie so schlechtes Gewissen hat, dass sie diese Situation verursacht, was für mich auch sehr schwer zu ertragen ist. Ich glaube, dass im Gegensatz zu mir meine Frau nicht bewusst, und das ist eine Folge der Krankheit, eine Perspektive entwickelt. Aber ich denke immer ans Weiterleben nach dem Loslassen. Das heißt, wie gehe ich damit um, dass ich immer mehr von der Persönlichkeit meiner Frau verliere? Ja, wie gehe ich damit um? Und das ist natürlich auch sehr individuell. Bei mir kommen sehr große Einsamkeitsängste hoch, natürlich. Das ist für mich manchmal schwer zu ertragen, auch die Kraft zu mobilisieren und zu sagen, ja, das kommt auf mich zu. Immer mit der Einschränkung, dass es keinen Sinn macht, sich in die Zukunft zu sorgen, was aber so ein weit verbreiteter Sport ist, wenn man betroffen ist.
Ja, das, was du jetzt beschreibst, kommt mir sehr bekannt vor, aus Gesprächen mit anderen Angehörigen. Ich frage mich dann ein Stück weit, was ist das konkret? Also wenn man so zum Beispiel aus der Trauerliteratur, da ist dieses Wort oder der Gedanke des Loslassens weit verbreitet, dass es also Teil des Trauerprozesses ist. Und es wird quasi ja auch im Kontext von Demenz häufig von uneindeutiger Trauer, vorgezogener Trauer oder ambiguous loss, ist der englische Ausdruck. Ich frage mich, ist es das, also dass quasi so einem bewusst wird, da verändert sich was, und zwar schicksalhaft und nicht quasi selbst gewählt. Und ich werde gezwungen, etwas aufzugeben durch das Eintreten der Krankheit in mein Leben. Und vielleicht schaffe ich es eben noch zu sagen, ja gut, das ist so. Und gleichzeitig ist aber dieser Trauerprozess total diffus, eben uneindeutig und macht sich auch an so komischen Stellen fest und dann eben auch nicht mit so einer Eindeutigkeit, weil vielleicht im einen Moment ist etwas weg oder scheint weg und im nächsten Moment ist es wieder da. Und manchmal mache ich es mir vielleicht gar nicht bewusst, dass was weg ist, und stelle es dann Monate später fest, dass was weg ist, von dem ich dachte, es wäre noch da.
Du sprichst für mich einen sehr zentralen Punkt an. Ich habe mit diesem Begriff Trauer große Probleme. Mich ärgert er sogar in dem Zusammenhang. Ich habe relativ früh den Menschen verloren, bei dem ich aufgewachsen bin, und habe da das erste Mal diese Trauer sehr massiv gespürt und diese Endgültigkeit, dass ich diesen Menschen nie wieder sehe, nie wieder treffe, nie wieder die Möglichkeit habe, ihm zu begegnen, mich mit ihm auszutauschen und so. Deshalb ist dieser Begriff der Trauer in diesem Fall für mich völlig verkehrt, weil genau diese Endgültigkeit, von der du sprichst, von diese Bedingungslosigkeit, die zwar schwer zu ertragen ist, aber die ist eigentlich erleichtert. Ja? Mhm. Es kommt etwas zum Abschluss. Ja. Das ist da ja überhaupt nicht da. Mhm. Ja? Das heißt, es ist so, wenn man will, Trauer auf Raten. Mhm. Und deshalb ist für mich dieser Begriff so kompliziert. Es ist ein Prozess, der sehr viel mehr Kraft kostet, der sehr viel anstrengender ist. Und der, das ist auch so eine Begleiterscheinung bei mir, es gibt schöne Momente, die man natürlich braucht, ja. Aber manchmal kommen so Sachen durch, ja. Meine Frau reagiert auf etwas, als wäre sie nicht krank. Das ist wie ein Sonnenstrahl, der ins Zimmer fällt. Das ist großartig und das erfreut mich so sehr. Ich nehme aber, je seltener diese Momente auftreten, nehme ich bei mir ein Gefühl der Angst wahr. Weil mir dann bewusst wird, wie schmerzhaft das sein wird, wenn diese Momente ausbleiben. Total irre eigentlich. Ich sollte diese Momente genießen. Aber ich bin so gefangen in dieser Furcht vor diesem Verlust, vor diesem Loslassen, dass ich mich manchmal auch davor fürchte. Ganz irre, aber das ist so ein Prozess, da muss ich auch in mich gehen und sagen, hey, komm mal runter, es ist doch schön, dass es diese Momente noch gibt. Das ist so, als würde man, also wenn man es jetzt wirklich fantasievoll weiterspinnt, diesen Trauerbegriff, als würde einmal im Monat dieser Mensch, der gestorben ist, wiederkommen für 10 Minuten und dann wieder gehen. Also das ist, deshalb ist es für mich so schwierig, mit diesem Begriff der Trauer zu hantieren.
Finde ich einen guten Einwand und kann ich auch irgendwie ein Stück weit mitgehen. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch Trauer ohne Tod und ohne endgültigen Verlust.
Ja, vielleicht sehe ich das zu einseitig. Ja, ja klar. Das.
Und beispielsweise kann ich mich daran erinnern, als ich das für mich, diese Idee bekommen habe, auch von einer Familientherapeutin, die gesagt hat, vielleicht bist du hier einfach schon im starken Trauerprozess, habe ich das für mich eher als befreiend empfunden, zu sagen, ah, okay, um dieses Gefühl handelt es hier, sich hier gerade. Und für mich war es eher eine Brücke, zu sagen, okay, ich empfinde hier etwas, wo ich mich eben überhaupt noch gar nicht gesehen habe, weil ja niemand gestorben war. Und gleichzeitig ich dann aber letztlich für mich auch realisieren konnte, okay, vielleicht darf ich hier schon von Trauer sprechen, obwohl der Mensch noch da ist. Und das ist ja eben auch genau diese verwirrende Gleichzeitigkeit. Der Mensch ist noch da, aber er ist nicht mehr so da, wie ich ihn erinnere oder wie ich ihn kenne. Und gleichzeitig ist es ein Verlust und den betrauere ich schon.
Aber ist Trauer nicht etwas, was man überwindet?
Ich glaube, Trauer ist in erster Linie mal ein Gefühl. Und mir geht es da ähnlich wie Anja. Ich musste an unser allererstes Gespräch denken, das mir irgendwie gezeigt hat, dass ich tatsächlich trauere um Dinge, die, also meine Mama ist ja noch da, aber trotzdem sind Dinge weg. Und deswegen traurig sein zu dürfen, trauern zu dürfen, dass ich halt nicht mehr ihre Stimme höre, dass wir nicht mehr sprechen dürfen, fand ich total hilfreich, weil ich von vielen Seiten irgendwie so dieses höre, ja, sei doch froh, sie ist noch da und du hast sie noch und es ist doch schön. Aber gleichzeitig sich die Erlaubnis zu geben, trauern zu dürfen, weil eben Dinge weg sind.
Ich erinnere mich auch an das Gespräch und ich glaube, wenn man Trauer als Prozess begreift, ja, vor allem ein Prozess auch des Pendelns, ja, dass traurige Momente da sind und ich dieses Gefühl auch wahrnehme und damit letztlich vielleicht auch als Ressource wahrnehme und dann quasi wieder die Abwesenheit von Trauer und dann letztlich wieder auch mich trösten kann und sagen kann, aber sie ist ja noch da. Ich glaube, es ist halt eine Art des Verarbeitens, ne? Und jeder Trauerprozess ist auch ein Stück weit individuell und vielleicht schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, Gefühle sind eigentlich eher hilfreich und die wahrzunehmen und zu sagen, okay, neben Freude und Trauer und Wut oder Empörung oder Freude kann ich quasi mit mir im Kontakt sein und schauen, was macht es gerade mit mir.
Vielleicht ist es einfach nur so, dass Trauer bei mir anders besetzt ist. Ja. Also das kann durchaus sein. Also bei mir ist dieses Gefühl, das ist ja auch ein Bestandteil von Trauer, dann auch Verzweiflung. Also ich bin, das ist auch ein Stück weit Hoffnungslosigkeit und ich muss da wirklich auch, wie du selber sagst, also mit mir in Kontakt treten. Und loslassen bedeutet für mich nicht nur ein Bewusstseinszustand, sondern das ist kombiniert mit einem unfassbaren Schmerz zunächst. Ja. Und diesen Schmerz muss ich überwinden auch. Also ähnlich wie die Trauer, den muss ich überwinden. Also sonst geht es ja auch nicht weiter. Für mich ist das mit der Trauer deshalb so schwierig, weil ich natürlich immer wieder konfrontiert werde mit meinem Schmerz.
Was hilft dir denn dabei, diesen Schmerz zu überwinden?
Versuche, mich selber zu pflegen. Das heißt, mir Gutes zu tun, also gut zu essen, Sport zu treiben, wenn es geht, zu lesen. Ich muss ja eine Lebensperspektive entwickeln, ja. Also für mich gibt's ja ein Danach. Das habe ich am Anfang natürlich nicht so gesehen, aber je länger dieser Krankheitsprozess voranschreitet und je mehr er auch meine Frau in ihren Möglichkeiten und in ihrer Selbstbestimmtheit zum Teil natürlich auch einschränkt, desto mehr wird der Gedanke in mir wach, ich muss ja auch ein Leben danach leben. Manchmal erfüllt mich dieser Gedanke, das hat fast was Infantiles mit Stärke und ich male mir das aus und manchmal ist es ganz furchtbar, mir das auszumalen. Das ist sehr ambivalent. Es steht und fällt mit meinen sozialen Beziehungen. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht alleine bin. Ich hatte gestern einen sehr schönen Abend mit Menschen, die ich zwar noch nicht so lange kenne, aber der war großartig. Nach solchen Momenten geht es mir gut, weil ich das Gefühl habe, ich werde aufgefangen. Ich habe die Möglichkeit, mich immer noch anderen Menschen zu öffnen, das hilft mir dann. Also das Aber in manchen Momenten ist es schon sehr schwer. Aber ich weiß, ich muss das. Und was mir auch hilft, weil du so gefragt hast, mir hilft das Bewusstsein, dass in den letzten 4 Jahren ich auch immer selbstsicherer und stärker geworden bin, was den Umgang mit der Krankheit angeht. Ja, also das macht die Krankheit nicht weniger furchtbar, aber diese Auseinandersetzung ist ein bisschen leichter geworden für mich. Und es gibt Momente, die ich sehr routiniert auch bewerkstellige und das hilft. Und diese Sicherheit überträgt sich auch auf meine Frau. Das ist auch gut, wenn ich merke, dass sie sich da gut aufgehoben fühlt. Ja, also vor allem, wenn neue Sachen hinzukommen. In letzter Zeit ist es so, dass meine Frau manchmal wütend wird, weil sie merkt, dass sie eingeschränkt ist. Und wenn sie dann merkt, dass ich die Ruhe bewahre, was für mich schwer ist, aber ich bin nachher auch stolz auf mich, wenn ich in so Situationen in der Nachbetrachtung, hey, war euch doch ganz cool, ja. Das hilft uns beiden dann sehr. Und es hilft, meiner Frau das Gefühl zu geben, dass ich mich in manchen Situationen wirklich auf sie konzentrieren kann. Ja, also, dass sie merkt, ich bin bei ihr. Obwohl die Situation jetzt nicht so schön ist, aber ich bin bei ihr. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Also dieser Austausch, weil ich merke, dass die verbale Kommunikation natürlich eingeschränkt ist, aber diese emotionale Kommunikation. Ich merke, dass meine Frau wahnsinnig sensibel geworden ist. Und wenn ich ihr das Gefühl geben kann, dass alles in Ordnung ist, also dass ich Stress vermeiden kann, dass sie sich keine Gedanken machen muss, das ist ein gutes Gefühl. Das ist wichtig. Das war am Anfang nicht so, habe ich auch nicht so wahrgenommen, aber das ist ein Prozess und auch eine Erkenntnis.
Und gleichzeitig finde ich es total schön, was du jetzt gerade gesagt hast. Und vielleicht habe ich das vorhin auch so ein Stück weit mit den Gefühlen gemeint, wenn ich sie wahrnehme und weiß, wie ich selber für mich gut sorgen kann in so einer Situation, ja, und wie ich mir vielleicht auch Raum gebe, um mich wieder zu fangen. Dann ermöglicht das eventuell auch wieder einen guten Zugang zum Erkrankten.
Ich muss mit der Situation im Reinen sein, auch wenn sie schwer ist. Und im Reinen bin ich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe richtig reagiert. Ja? Also das merke ich auch in der Resonanz meiner Frau. Und ich merke, dass wenn sich eine Situation auflöst oder wenn ich diese Verantwortung so wahrnehmen kann, das nähert sich auch immer mehr einem Vater-Tochter-Verhältnis an. Angst zu nehmen, Sicherheit zu geben, beizustehen, wenn diese Voraussetzungen da sind in solchen Situationen. Das kostet manchmal wahnsinnig viel Kraft, aber das ist so. Und ich gehe mittlerweile offensiver damit um, dass ich in Situationen, in denen meine Frau überfordert ist, das Wort ergreife, das aber auch erkläre dann, meine Frau ist krank, deshalb rede ich für sie, um nicht einen falschen Eindruck zu erwecken. Und ich merke, dass der Widerstand meiner Frau weg ist, ja. Also sie fühlt sich dann auch sicher, weil wir darüber gesprochen haben, dass ich das machen muss und dass das wichtig ist in dieser Situation und dass das für ihre Unterstützung einfach notwendig ist. Und das ist für mich auch ein gutes Gefühl. Das löst vieles auf, ja.
Wenn ich dich so übers Loslassen reden höre, habe ich total oft das Gefühl, du redest über Neuanfangen auch. Nimmst du das auch so wahr?
Ich werde natürlich, wie viele andere bestimmt, auch immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert. Und das Meistern dieser Situationen, weil ich meine Frau besser verstehe, weil ich die Krankheit besser verstehe, weil ich mehr in mir ruhe, weil ich auch mehr Gelassenheit habe oder öfter die Kraft zur Gelassenheit. Das kann man als Neuanfang empfinden, als Erstarken auch in diesem Prozess. Nur merke ich, dass das mit diesem Erstarken, was ja in diesem Wort schon liegt, entkräftet mich natürlich, also der Gegensatz. Ich bin momentan sehr, sehr entkräftet, weil die letzten Wochen, weil meine Frau einen großen Sprung gemacht hat, das hat mich schon sehr mitgenommen. Ja, also ich bin stolz darauf natürlich, auch immer wieder, so wie man als alleinerziehender Mensch, ich war mit meiner Tochter erst 2 Jahre auch alleine, wenn man stolz ist darauf, dass man sich die Situationen gemeistert hat. Ja, genauso ist es jetzt auch mit meiner Frau. Da bin ich stolz drauf, aber man sitzt dann abends schon da und denkt mich, wow, jetzt brauche ich nichts mehr. Ja, also das entkräftet einen natürlich auch. Und ich habe Angst davor, dass mir die Kraft so ein bisschen ausgeht.
Wir haben da irgendwann mal diesen Satz gehabt, Peggy, den du, glaube ich, mal zu hören bekommen hast. Also das ist halt kein Sprint, sondern eher ein Marathon und dass man sich die Kräfte gut einteilen muss. Und letzten Endes, dann enden wir wieder bei dem Thema Selbstfürsorge. Wie kann ich schauen, dass ich auch bei mir bin und nicht nur beim anderen und auch für mich selber sorge?
Da fällt mir ein Thema ein, das mir auf der Seele brennt, bei dem ich mir selber nicht im Klaren bin, aber das ich gerne teile. Ich habe gerade erzählt, dass mir so ein bisschen die Kraft ausgeht. Das bedeutet natürlich, dass ich versuche, mir klarzumachen, welche Möglichkeiten gibt es denn, mich da zu unterstützen. Und ich habe eine unglaubliche Angst und auch Scheu davor, meine Frau damit zu konfrontieren. Also ihr zu sagen, es wird jetzt noch jemand in diesen engen Kreis, in dem wir haben, eintreten vielleicht. Jemand, der professionell mit dir umgeht, der dich betreut, weil ich die Angst habe, dass meine Frau denkt, das ist der erste Schritt, sie abzugeben, wegzugeben, ich mich von ihr entferne. Und ich habe noch keine Strategie gefunden, so ein Gespräch zu beginnen. Also, weil ich das Gefühl habe, dass, wenn ich sage, ich habe keine Kraft mehr, meine Frau das nicht mehr versteht, weil wenn wir zusammen in Urlaub fahren, sie immer noch denkt, das wäre für mich eine Erholung. Und wenn ich ehrlich bin, ist es das nicht wirklich, ja. Also natürlich genieße ich auch, wenn wir woanders sind, ja. Aber so diese ganzen Vorbereitungen, packen, auspacken, einpacken, aufpassen, das ist schon anstrengender. Also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, wie das gehen soll.
An was denkst du denn konkret?
Also eine Tagesbegleitung oder Tagesbetreuung, weil die Einrichtungen, das ist die Erfahrung, ich habe mich ein bisschen umgesehen, das Problem ist halt, dass diese Menschen, die in diesen Einrichtungen sind, zum Teil entweder sehr viel älter oder weiter fortgeschritten sind. Ja, also das heißt, es ist in dem Fall keine entspannte Situation für meine Frau. Mhm.
Ich finde das total spannend, was du erzählst, weil das bringt mir quasi das, glaube ich, was mein Papa vielleicht gefühlt hat, aber nicht so geäußert hat, das sehe ich gerade in einem ganz anderen Licht. Wir haben jahrelang wirklich diskutiert über diese Möglichkeit Tagespflege oder nicht. Mein Bruder, ich, der Arzt, alle haben gesagt, Herr Elfmann, das wäre doch eigentlich ganz gut und warum machen Sie das denn nicht? Und Sie brauchen doch ein bisschen Unterstützung für zu Hause und es geht Ihnen doch nicht so gut. Und mein Papa, nein, auf keinen Fall gebe ich die Mama weg und gar nicht. Und da sind nur so alte Leute. Mit diesem Spruch, Demenz ist kein Sprint, sondern ein Marathon, hat der Arzt meinen Papa quasi überzeugt, das mal zu probieren. Mhm. Und dann haben wir es einfach gemacht, also einen Platz bekommen und für meine Mama war es nie ein Problem. Okay. Es war nie ein Thema für sie, dass sie da die Jüngste immer noch ist. Und mein Papa hat das irgendwie viel, viel, viel mehr beschäftigt.
Das finde ich großartig und natürlich ein großes Glück, dass deine Mutter das so empfunden hat. Ich weiß nicht, wie meine Frau reagieren würde. Ich weiß nur, dass wir zu Beginn uns ein paar Gruppen angesehen haben und meine Frau gesagt hat, da kann ich nicht hingehen, weil das geht gar nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt da um die Ecke komme, also oder andersrum, gebe ich auch ehrlich zu, ich warte schon ein bisschen auch, darauf, wo ich sage, jetzt ist der richtige Moment. Aber ihr wisst selber, dieser richtige
Moment. Wann ist denn der richtige Moment? Ne? Wann ist der richtige Moment?
Den richtigen Moment gibt es nicht. Also den gibt es nicht. Ich muss mich überwinden, das irgendwie zu platzieren. Aber im Moment habe ich eine große Scheu davor.
Ja, und da befindest du dich in großer Gesellschaft von vielen anderen an dem Punkt. Und ich mache da einfach in der Beobachtung von außen die Erfahrung, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn ich das Wort spielen in den Mund nehme, aber damit zu spielen, also einfach wirklich zu sagen, es auszuprobieren und einfach zu schauen, wann der richtige Zeitpunkt sein könnte. Das kann passen auf den ersten Anlauf, auch überraschend passen. Ich finde sowieso, Demenz hat immer sehr viele überraschende Aspekte. Manchmal funktionieren Dinge, von denen man nicht gemeint hat, dass sie funktionieren. Und es funktionieren Dinge nicht, die irgendwie fast auf der Hand liegen. Und wenn man das Gefühl hatte, das wird kein Problem sein und dann ist es ein riesiges Problem. Also ich finde, diesen Überraschungseffekt hat die Demenz. Gibt so die Strategie, ich warte, bis ich vor die Wand fahre, bis die kleine oder große Katastrophe passiert ist und dann handle ich. Oder ich kann aber auch im Vorfeld schon mal das ein oder andere ausprobieren. Und es muss ja vielleicht nicht gleich die Tagesstruktur sein, sondern man kann es ja vielleicht auch übers Pflegenetzwerk probieren, also mit Ehrenamtlichen, mit Freundinnen etc. pp. Ja, also eher so einen smoothen Übergang zu gestalten. Und aber auch, wenn es jetzt meinetwegen nicht funktioniert, nicht sofort quasi diese Erfahrung als absolut zu setzen und vielleicht noch in einer anderen Gelegenheit zu suchen. Weil also ich erinnere mich jetzt ganz konkret an eine Familie, die wir gerade begleiten, wo die Tagespflege ein Thema war, die Frau sich das gewünscht hat für ihren Partner, der prompt so reagiert hat, was soll ich da? Die sind alle krank und alt und da will ich nicht sein, da fühle ich mich nicht wohl und auch wie mit mir umgegangen wird, ist ja wie im Kindergarten und das, was die da machen, ist ja total dämlich. Zeitung lesen kann ich auch zu Hause und Bilder malen will ich nicht. Damit die Frau wirklich auch sehr entmutigt war, bis sie dann quasi ein paar Monate später einen zweiten Anlauf gemacht hat und tatsächlich auch eine Tagespflege gefunden hat, die sehr anders strukturiert war und schwupp, hat es funktioniert. Also, es geht vielleicht manchmal noch nicht. Und quasi sich von diesem einmaligen Scheitern nicht entmutigen zu lassen.
Ja, du hast recht, jetzt wo du es sagst, man empfindet natürlich als Betroffener, es ist immer so eine Entweder-Oder-Entscheidung und man sieht natürlich die Schattierungen nicht oder wie du jetzt selber sagst, hey, probier das mal aus mit Freunden vielleicht irgendwie. Ich gebe dir absolut recht und hilft mir auch, aber ich empfinde das eben so als eine so elementare Entscheidung. Ja? Deshalb sieht man diese Abstufungen, die da drin stecken, in dieser Entscheidung nicht sofort.
Und da bin ich auch völlig bei dir. Ich glaube, auch gerade in der Partnerschaft ist das eine besondere Herausforderung, anders wie vielleicht aus der Kinder-Eltern-Perspektive heraus, weil da eben genau dieses, was wir auch ganz eingangs mal gesagt haben, dieses Gleichrangige und Autonome und in der Selbstbestimmung bleiben, ein Kriterium für Partnerschaft ist. Und letztlich, ich erhebe mich mit so einer Entscheidung über den anderen. Ja, ja. Und dann wird Pflege vielleicht eben auch übergriffig. Ja? Die große Angst ist, illoyal zu sein oder gerade auch im Kontext Übergang in ein Pflegeheim. Das wird häufig von den Partnern als vorzeitige Trennung empfunden, ja? Also wie eine Scheidung.
Ja.
Und das ist natürlich total bitter, weil man das ja nicht tut, weil man sich auseinandergelebt hat in dem Sinne oder unüberwindbare Schwierigkeiten hat, sondern es ist der Krankheit geschuldet und damit fühlt sich es irgendwie dann schräg an.
Ja, verstehe ich. Also auch dieser Schritt oder das Gefühl zu haben, über den anderen hinweg zu entscheiden. Diese ganzen Formalitäten, die dann notwendig waren zu Beginn der Krankheit, Patientenverfügung und diesen, das habe ich natürlich alles ausgefüllt. Das habe ich im besten Sinn und Gewissen für meine Frau entschieden und hatte da sehr viel weniger schlechtes Gewissen als jetzt, wenn ich darüber nachdenke, irgendjemanden zu holen, der mit meiner Frau 2 Stunden spazieren geht, weil ich einfach keine Kraft habe. Ja.
Genau, und dann fühlt es sich plötzlich wie persönliches Versagen an. Ja, genau.
Ja. Oder hintergehen, also das ist, es hat das von nicht richtig sein, ja, das, da muss man damit umgehen können.
Aber eigentlich machst du es ja für sie, damit du besser für sie da sein kannst.
Schon klar, ja, aber da wird dieser Verlust der
Zweierbeziehung.
Genau, also das auf Augenhöhe zu entscheiden, das wird dann nochmal deutlicher und das wird dann dadurch auch manifestiert, dass deshalb ist das auch, und das hat was mit Loslassen zu tun, Loslassen würde bedeuten, dieses schlechte Gefühl loszulassen, ja. Also nicht nur den anderen loszulassen, sondern auch für sich selber dieses schlechte Gefühl, diese moralische Keule, die da immer mitschwingt, loszulassen und sagen, ich tue das überlegt und aus bestem Gewissen für meinen Partner oder für meine Partnerin.
Genau. Und dann ist es letzten Endes aus der Fürsorgebeziehung heraus und das ist natürlich total was anderes. Und es fühlt sich natürlich auch,
aber auch, also für mich leichter, wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche. Also das ist ganz, ganz wichtig, diesen anderen Aspekt zu finden. Auch natürlich in der Erwartung, dass man bestätigt wird, ist ja auch klar. Ja? Also man will dann natürlich schon die Hilfe von anderen sagen, hey, mach da keinen Kopf, das ist schon richtig so. Oder Bestärkung oder Hilfe, die man da braucht, ja klar.
Genau, und das ist dann der nächste Aspekt. Und das ist ja vielleicht auch nochmal was, wo wir uns hinbewegen können. Die Erwartungen der anderen und das Normative. Ne? Also dass das Umfeld natürlich unterstützt oder man Angst hat, dass man plötzlich in einer Art und Weise gesehen wird von anderen. Auch so eine Entscheidung, ich gebe jetzt meinen Partner, und da bist du ja noch viele Schritte davon entfernt, aber vielleicht dann tatsächlich auch in eine Pflegeeinrichtung, dass man sich damit auch irgendwie zeigt, ne? Und Angst hat, und das höre ich immer wieder von Angehörigen, die in dieser Situation stecken, dass sie auch Angst vor der Beurteilung der anderen haben.
Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, mit zunehmender Zeit habe ich immer mehr Probleme mit Ratschlägen von Menschen, die nicht betroffen sind, weil es einfach schwer ist, diese Krankheit zu verstehen. Also deshalb ist es auch so, dass ich da schon sehr selbstbewusst damit umgehen würde, wenn es denn soweit ist, weil nur ich beurteilen kann, wann es nicht mehr geht. Die Menschen, die mir wichtig sind, denen versuche ich zu vermitteln, wie es mir geht. Das heißt, denen gebe ich auch Einblick in unser Leben. Das sind auch die Menschen, deren Ratschläge ich ernst nehme, ja, also die ich auch wertschätze in dem, wie sie denken, deren Lebensentwürfe ich auch wertschätze, die ich auch dahingehend respektiere. Alle anderen Erwartungen versuche ich so weit wie möglich auszublenden, weil ich kann es, also man kann es nicht allen recht machen. Letztendlich muss ich mich darum kümmern, meiner Partnerin diese Würde und diesen Respekt entgegenzubringen, dass ich sage, ich versuche für dich die beste Entscheidung zu treffen, ja. Schwierig.
Mir ging es so, dass ich schon gesellschaftlichen Druck empfunden habe.
Von Menschen, die dir nahe standen?
Nee, also quasi unspezifisch. Dass ich schon das Gefühl hatte, es gibt so eine gesamtgesellschaftliche Vorstellung, wie mit einer Pflegesituation umzugehen ist und wie lange man das aushalten muss und wann man quasi so den Pfad der guten Tochter verlässt. Es ist jetzt quasi auf meine Situation runtergebrochen. Und ich habe da schon so was ähnlich wie einen gesellschaftlichen Druck empfunden.
Ja, aber jetzt in der Nachbetrachtung, glaubst du, dass du dir diesen Druck selber gemacht hast oder kam der auch ganz konkret über Aussagen oder Verhaltensweisen an dich?
Ich bin mir da nicht ganz schlüssig. Ich glaube, jetzt hätte ich so wahrscheinlich mehr die Kraft zu sagen, es ist sowieso meine Entscheidung und sollen die anderen denken, was sie wollen. Aber in dieser ja doch auch sehr vulnerablen Situation, wo ich vielleicht vieles schon für mich erkannt und reflektiert habe, aber nicht in der Vollständigkeit, auch über den gesamten Prozess, der dann eben auch mit dem Abschied endet und dann nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema eröffnet, ja, fand ich das für mich schon eine sehr besondere Situation oder ich habe da irgendwas gespürt für mich und was mich sicherlich auch in meinen Entscheidungen oder die Zeitpunkte, wann ich etwas entschieden habe, sehr beeinflusst hat. Und ich meine letzten Endes jetzt auch in der Auseinandersetzung ja auch mit verschiedenen Ebenen, beispielsweise politischen Aspekten, wo ich schon merke, okay, also letzten Endes die häusliche Pflege ist etwas, was erhalten werden muss. Also da gibt es schon eine gesellschaftliche Idee, wie das System überhaupt nur funktionieren kann, nämlich mit den pflegenden Angehörigen.
Aber das ist mehr als eine Idee. Es gibt die Erwartung, dass die Pflege funktioniert ja nur durch die Angehörigen.
Ja, und jetzt formulierst du es etwas krasser. Danke, Peggy.
Also ist ja so, die meisten Menschen leben zu Hause, werden zu Hause gepflegt und werden von ihren Angehörigen gepflegt. Und diesen Druck oder diese Erwartung, von der du so sprichst, die spüre ich schon auch. Also vielleicht ist das auch der Unterschied tatsächlich zwischen Mann und Frau. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu eine interessante Studie gelesen, die tatsächlich auch hinterfragt haben, also wie gehen männliche pflegende Angehörige und weibliche pflegende Angehörige damit um? Und die hatten aufgeschlüsselt, dass die Frauen, also auf die Töchter auch, tatsächlich auch aus diesem Schuldgefühl heraus oder aus dieser Erwartungshaltung heraus pflegen. Und dass das bei Männern viel, viel seltener der Fall ist, sondern das sind dann eher die Partner, die eben aus ja, Liebe und Verantwortungsgefühl, aber nicht mit dieser gesellschaftlichen Erwartung irgendwie das Pflegen ausüben. Das fand ich ziemlich bezeichnend, ehrlich gesagt. Und ich kenne das von mir, ich kenne es aber auch von anderen Töchtern, die es gerne machen, aber schon auch diese Erwartung von außen haben, du bist ja die Tochter, du musst dich doch kümmern.
Ich bin jetzt gerade am, also ich finde so Studien sehr interessant. Ich bin gerade jetzt am Nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich das bei unserem ersten Gespräch erwähnt habe. Ich bin eigentlich kein Pfleger. Also ich bin jetzt kein Mensch, der mit Hingabe pflegt. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ja, mache ich gerne. Also ja, also bin ich nicht. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt, als ich mir diese Frage gestellt habe, auch nicht sicher, ob ich da jetzt diesen Aspekt der Männlichkeit widerspiegle. Ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht, wenn ich drüber nachdenke, nicht die Perspektive, dass ich meine Frau für immer zu Hause pflege. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich ja noch berufstätig bin. Und das hat aber auch damit zu tun, dass ich natürlich auch über ein Leben danach, haben wir auch gerade eben besprochen, darüber nachdenke. Weil das eine schließt das andere aus, weil ich merke, dass mit zunehmender Krankheit oder Beeinträchtigung meiner Frau auch mein Radius immer kleiner wird. Ja? Also ich erzähle, ich war gestern weg, das war das erste Mal seit ewigen Zeiten. Ja? Also ich gehe weniger zur Veranstaltung oder bin weniger draußen natürlich. Das ist so eine Begleiterscheinung, kennen wahrscheinlich viele. Deshalb ist das jetzt für mich nicht der erste Gedanke. Diese moralische Verpflichtung oder dass Frauen vielleicht anders sozialisiert sind in diesem Pflichtbewusstsein, das kann ich nachvollziehen. Gab es da auch noch andere Aspekte in dieser Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Pflege? Also was?
Das war so das Wichtigste, was ich mir gemerkt habe.
Ja, das ist auch das ist ja mit das Entscheidende, glaube ich.
Weil ich es einfach interessant fand, dass das so klar mal gesagt wird oder geschrieben wird. Es gibt ja viel irgendwie so Einzelfallperspektiven oder einzelne Angehörige, die sich zu dem Thema äußern, aber das ist tatsächlich mal genau.
Aber nochmal, also ich nehme euch beide ja als sehr bewusste Frauen wahr, also das heißt, dass sehr bewusst, also ihre Rolle reflektierende Frauen wahr, und trotzdem sagt ihr beide, dass ihr das verspürt habt.
Ja, und es ist, ich habe das auch für mich überlegt, es ist einerseits ein Druck von außen, aber es ist ganz viel auch ein Druck, ehrlich gesagt, von mir, den ich mir mache. Mhm, genau. Diese Vorstellung, ich muss doch eigentlich eine gute Tochter sein. Mhm. Und ich bin nur dann eine gute Tochter, wenn ich mich so um die Mama kümmere, dass das alles passt. Und ich weiß, ich hatte letztes Jahr einen ganz schlimmen Moment, als ich gemerkt habe, okay, ich kann mich gar nicht so um sie kümmern, wie sie es gerade bräuchte. Mhm. Einfach, weil ich auch 3 Kinder habe und die Mama so viel Hilfe braucht, das schaffe ich gar nicht. Und ich hatte irgendwie mal so im Hinterkopf, naja, zur Not, dann hole ich sie zu mir und dann kümmere ich mich um sie. Und ich weiß noch, ich bin spazieren und habe gedacht, es wird nicht funktionieren, Peggy. Mhm. Ich könnte sie zu mir holen, aber ich kann sie nicht mal aufs Klo begleiten, mhm. weil das einfach überhaupt nicht dafür ausgerichtet ist. Wie soll ich das machen? Wie soll ich es schaffen, sie 24 Stunden zu umsorgen? Diese Einsicht, ich kann nicht so dieses Idealbild von Tochter erfüllen, fand ich ganz schlimm für mich. Es hat niemand gesagt, du bist doch keine gute Tochter.
Genau, mhm. also da kommt dann der innere Kritiker ja. und die, also dann sind wir wieder bei dieser Teile-Geschichte, ne? Die gute Tochter und vielleicht die Freiheitsliebende, die sagt so, mir alles wurscht.
Ich habe gehört, ihr macht so Diskussionskreise. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mal darüber zu sprechen, dass jeder für sich formuliert, wie er dieses Idealbild sieht, um von anderen bekräftigt zu werden, hey, ja, musst du nicht, weil du wirst verrückt. Außerdem geht das ja auch gar nicht. Ja. Mhm. Also dieses Bestärken, du bist kein schlechter Mensch oder keine schlechte Tochter oder ich kein schlechter Ehemann, wenn ich sage, irgendwann kann ich nicht mehr.
Genau, und ich meine, das ist zum Beispiel ja eben auch einer der Gründe, warum diese Diria Care diese Angehörigengruppen und auch die Seminare anbietet und die Themenabende und auch die Coachings. Also wenn man sagt, ich bin jetzt nicht so der Gruppenmensch, dann kann ich das mit meinem Coach mal durchsortieren und sagen, welche Teile von mir springen denn da an oder sind getriggert, ne? Um da auch eine Klarheit reinzubringen und das so ein bisschen zu sortieren und dann quasi vielleicht das Ganze auch eher auf einer bewussten Ebene entscheide, wie will ich das gestalten oder wo sage ich auch einfach, okay, ich stehe da mit dieser Entscheidung, brauche jetzt kein Geländer, wo ich mich festhalte, weil ich weiß, das ist jetzt einfach der Zeitpunkt.
Ja. Gerade eben habe ich so das Gefühl, dass im Gegensatz zu den beiden Folgen, die wir vorher gemacht haben, dass das jetzt ein 10-minütiger intensiver Austausch war. Also ich habe sehr viel mehr über euch erfahren, was für mich wahnsinnig interessant ist, was mich auch darin bestärkt, dass der Austausch wichtig ist, dass jeder von uns im Bestreben, das Richtige zu tun, doch immer von Zweifeln auch geplagt ist und man diese Zweifel auch äußern muss und wie wichtig das ist, dass man gehört wird, dass man reden kann und dass man Zuspruch findet und dass man abgleicht auch. Ja. Aha. Jetzt mal danke zurück an die Offenheit, weil das ja, finde ich sehr gut. Ich möchte mich bedanken bei euch für die gute Atmosphäre. Offenheit resultiert natürlich auch aus dem Gefühl des Vertrauens heraus. Das war für mich wichtig. Und nochmal, also ich saß hier als jemand, der über seine Situation sprechen möchte, keine Expertisen abgibt hier, aber Menschen dazu anregen möchte, die von diesem Schicksal betroffen sind, die sich damit auseinandersetzen müssen, ob sie wollen oder nicht, genau wie ich. Und ich kann nur, das ist mein Rat, den ich jedem geben würde. Jeder, der betroffen ist, jeder, der einen Partner oder eine Partnerin hat, die von dieser Krankheit betroffen ist, sollte eine Therapie machen, um für sich selber herauszufinden, wo sind meine Trigger, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Muster, um aus dieser inneren Sicherheit heraus die Kraft zu finden, für den anderen da zu sein. Nur dann, glaube ich, kann man diese Wut, die man auf das Leben hat, und die hat man manchmal, die habe ich täglich, nur dann kann man diese Wut einordnen und lässt sie nicht am anderen aus. Ja, nur dann. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch um für sich selber dann herauszufinden, was brauche ich jetzt? Ich brauche nicht den Streit, ich brauche nicht die Auseinandersetzungen, sondern ich brauche etwas ganz anderes. Das war für mich der Schlüsselpunkt. Ich habe das auch nicht bewusst getan, das war ein Zufall, dass ich eine Therapie gestartet habe. Ich war alkoholabhängig, nach dem Entzug habe ich eine Therapie gemacht und die begann zum gleichen Zeitpunkt, als meine Frau diese Diagnose bekam. Und das war für mich ein ganz, ganz großes Glück, eine Therapeutin zu finden, relativ zeitnah. Es ist auch nicht einfach, die mit mir meine Muster durchgeht, die mit mir vieles abgleicht und ich habe dadurch eine für mich unfassbare Stärke und Ruhe gefunden, ohne die ich nicht in der Lage gewesen wäre, diese ersten 2 Jahre so in dieser Ruhe durchzustehen. Das war für mich oder ist die Basis gewesen für mich, überhaupt mit dieser Krankheit fertig zu werden oder sie so zu meistern im Rahmen meiner Möglichkeiten, wie ich das jetzt tue.
Vielen Dank, lieber Robert.
Sehr
Vielen
gerne.
Dank für dein Hiersein, für die Gespräche und für ja, deine Offenheit.
Gerne.
Von meiner Seite genauso. Ich bin sehr froh, dass wir das Thema Partnerschaft aufgenommen haben, weil ich glaube, es ist nochmal eine ganz wichtige Perspektive und vielleicht hat sich auch in den letzten 10 Minuten gezeigt, dass es genau um diese Perspektivwechsel geht, um dazu zu lernen. Danke.
Gerne.
Abschließend vielleicht noch die Perspektive. Wir befinden uns kurz vor den großen Sommerferien, aber im Herbst kann ich hier schon mal versprechen, wird es wieder eine ganze Reihe neuer Angehörigenseminare geben, also neue Termine. Die Gruppen, auch die Demenz-Buddies, starten im Herbst wieder. Also von daher, wenn ihr neugierig seid auf unsere Angebote, schaut doch mal auf unserer Seite vorbei, desideriacare.de. Die Demenz Buddies, das ist ein Angebot, das sich speziell an junge Pflegende richtet, zwischen 16 und 26 Jahren. Eine Gruppe, die im Herbst wieder startet. Und auch hier ist es ein kostenloses Angebot von Desideria Care. Schaut einfach vorbei und meldet euch an.
Genau, dann war es das mit dieser Folge von Leben, Lieben, Pflegen. Vielen Dank an unsere Technik.
Ja, Valentin Ramm, Dankeschön.
Und vielen Dank dir nochmal, Robert. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.